Ich lese den Text von der Predigt aus dem dritten Kapitel, die Verse 1 bis 21. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das. Liebten die Menschen mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist.
Vielen Dank, Patrick, für das Vorlesen. Herzlich willkommen, guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen auf dieser gemeinsamen Reise weiter durchs Johannesevangelium. Ich freue mich, dass wir miteinander forschen dürfen und miteinander Schätze heben dürfen und dass wir eben heute Morgen in das dritte Kapitel eintauchen. Es war so spannend und wertvoll, hier vorzubereiten. Ich hoffe, dass dieser Funke auch überspringt und uns am Herz ergreift heute Morgen. Die Schule hinterlässt bei mir nicht die besten Erinnerungen. Man könnte sagen, wir waren nicht unbedingt kompatibel miteinander. Und im Nachhinein bin ich natürlich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich eine Schulbildung genossen habe, weil da wurde mir ganz, ganz viel grundlegendes Wissen beigebracht. Und ich habe auch Fähigkeiten und Werkzeuge erhalten, wo es dann ermöglicht haben, dass man eben nach der Schulzeit eben auch noch weiter lernt über die Pflichtschulzeit hinaus. In unserem heutigen Abschnitt im Johannes Kapitel 3, Da haben wir auch so eine Schüler-Lehrer-Situation. Aber diese Situation hier, die hat eigentlich so circa gar nichts mit meiner eigenen Schulerfahrung oder auch wahrscheinlich mit deiner Schulerfahrung gemein. Man könnte sagen, diese Schüler-Lehrer-Situation heute Morgen, die spielt in einer ganz, ganz anderen Liga. Inhaltlich geht es um ein unübertrefflich wichtiges Thema. In der Schule, da fragt man sich ja immer wieder mal, warum muss ich das lernen? Meine Tochter hat mich kürzlich gefragt, warum muss ich schön schreiben? Mach's einfach. Manchmal verstehen wir das später im Leben, warum wir das gelernt haben. Manchmal, aber auch nie. In dieser Situation in Johannes 3 aber, da geht es ganz definitiv um ein unübertrefflich wichtiges Thema und zwar für jeden Menschen. Es geht nämlich buchstäblich um Leben und Tod. Aber auch diese Besetzung ist total unüblich, wo wir da heute Morgen antreffen. Auf der einen Seite haben wir einen religiösen Lehrer des Volkes, ein Mann mit höchstem Ansehen, Einfluss, Lebenserfahrung, einem gigantischen Wissensschatz. Und dann auf der anderen Seite haben wir einen Handwerker, 30 Jahre alt. Handwerker in unserer heutigen Zeit, die haben ja auch ein gewisses Bildungsniveau, einen hohen Bildungsstandard, aber das war damals nicht so. Damals waren die einfach zum Arbeiten da und nicht zum Denken und dementsprechend haben sie auch keinen Zugang gehabt zur Bildung. Wir haben einen Lehrer angesehen und respektiert im Volk und wir haben einen Handwerker. Diese Ungleichheit von den Parteien, die wir da antreffen, deutet auch vielleicht auf eine einseitige Diskussion hin. Eine Diskussion auf unterschiedlichen Flughöhen, unterschiedliche Niveaus, wo man da antrifft. Und das ist ja manchmal ein bisschen peinlich, wenn man dann so zusieht und wenn eine Partei der anderen Partei dermaßen unterlegen ist. Und das ist auch hier der Fall. Es ist eine Unterhaltung auf unterschiedlichen Flughöhen. Aber was uns überraschen wird, ist, wer oben fliegt und wer unten fliegt. Das heißt, wer hier lehrt und wer hier lernt, wer hier zuhört. Wir wissen bereits, der Patrick hat es ja vorgelesen im Text, um wen es hier geht. Der hohe Herr heißt Nikodemus und der einfache Mann, das ist Jesus. Aber nicht der studierte Nikodemus teilt sein Wissen dem Handwerker Jesus mit, sondern Nikodemus ist derjenige, der zuhört. Er ist derjenige, der lernt. Er ist derjenige, dessen Horizont erweitert wird. Und mit dem Nikodemus eben auch wir heute Morgen. Wir dürfen genauso mitlernen. Und so sagt Jesus zu Nikodemus hier in Kapitel 3, Nikodemus, wenn du nicht von neuem geboren wirst, dann kannst du Gottes Reich nicht sehen oder nicht erfahren. Aber Jesus meint hier nicht nur Nikodemus, sondern er meint jeden Menschen und somit auch mich und dich. Und er sagt zu uns, jeder Mensch muss von neuem geboren werden, um Teil von Gottes Reich sein zu können. Somit wollen wir heute Morgen miteinander anschauen, was meint denn Jesus überhaupt, wenn er von wiedergeboren sein, von neuem geboren sein redet? Wir wollen auch anschauen, was hat es denn überhaupt mit diesem Reich Gottes auf sich? Lohnt es sich überhaupt, da dabei zu sein? Sollen wir da wirklich hineinkommen? Und dann wollen wir auch noch miteinander anschauen, warum sollten wir Jesus überhaupt zuhören? Warum sollten wir seine Worte ernst nehmen? Hat Jesus wirklich was zu sagen, der Handwerker hier? Oder eben auch nicht, sollten wir ihn besser ignorieren und verwerfen. Das wollen wir miteinander erforschen heute Morgen. Obwohl der Johannes, wo dieses wunderbare Evangelium verfasst hat, nur ein Zeichen bisher aufgeschrieben hat, der Patrick hat es bereits erwähnt, und zwar im Kapitel 2, diese Hochzeit von Kana, wo Jesus das Wasser zu Wein verwandelt, und der Daniel hat es letzten Sonntag sehr gut erklärt. Obwohl der Johannes erst ein Zeichen aufgeschrieben hat, lesen wir dann am Ende vom Kapitel 2, dass Jesus ganz, ganz viele Zeichen getan hat. Ganz, ganz viele Zeichen, die der Johannes aber nicht aufgeschrieben hat, weil der hat sich rausgepickt, was er wirklich reinnehmen will in sein Buch, damit wir dann eben nachher ein gutes Bild von Jesus bekommen. Aber diese Zeichen, diese Wunder, die Jesus tut, die bringen ganz, ganz viele Menschen dazu, lesen wir, dass sie an Jesus glauben, dass sie ihm Vertrauen schenken. Und wir lesen auch, obwohl Jesus so viel Zustimmung erfährt, obwohl er erfolgreich ist, könnte man sagen, er wird gut angenommen von den Leuten, ist er den Menschen gegenüber vorsichtig. Und zwar einfach deshalb, weil er uns Menschen durch und durch kennt. Wir lesen da am Ende von Kapitel 2, aber Jesus blieb ihnen, nämlich den Menschen, gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. In einer anderen Übersetzung heißt es, er wusste, was im Menschen steckt. Unmittelbar danach, geht gleich weiter, kommt dann unsere Unterhaltung, und zwar dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und da lesen wir als allererstes Vers 1, es war ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Wir lesen in Kapitel 2, Jesus kennt alle Menschen durch und durch. Er weiß, wie es im Innersten von jedem von uns Menschen aussieht, bei mir und bei dir. Und jetzt sitzt er zusammen mit einem Menschen. Es ist exakt das gleiche Wort. Und was der Johannes hier sagen will dadurch, ist, er weiß genau, wen er vor sich hat. Jesus kennt alle Menschen. Und jetzt trifft er sich mit einem dieser Menschen, nämlich mit dem Nikodemus. Dass Jesus Nikodemus kennt, obwohl sie sich eigentlich nicht kennen, erklärt nämlich dann weiter auch ein Stück weit, warum diese Unterhaltung so abläuft, wie sie abläuft. Weil irgendwie fällt es manchmal schwer, diese Fragen und Antworten zusammenzubringen. Aber Jesus weiß genau, wen er vor sich hat. Und er weiß auch genau, was den Nikodemus antreibt. Und was der Nikodemus so dringend braucht. Wenn wir nun diese Unterhaltung zusammenfassen, dann beginnt das so, indem der Nikodemus sagt, wir wissen. Wir wissen, Gott ist mit dir, Jesus, sonst könntest du diese Gotteszeichen nicht vollbringen. Offensichtlich sieht der Nikodemus und auch seine religiösen Führerkameraden, dass Gott hier seine Finger im Spiel haben muss bei dem, was Jesus tut. Aber trotzdem ist der Nikodemus nicht bereit, sein Vertrauen in Jesus zu setzen, wie die vielen anderen, wo wir in Johannes 2 gelesen haben, die ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben. Daraufhin antwortet dann Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und es ist eine komische Antwort auf diesen Satz von Nikodemus. Aber erinnern wir uns, Jesus kennt Nikodemus. Und eigentlich sagt er hier zu Nikodemus, Nikodemus, du weißt gar nichts. Weil, wenn du nicht von Neuem geboren oder von oben geboren bist, dann kannst du Gottes Reich nicht sehen, beziehungsweise nicht erleben. Und wenn du Gottes Reich nicht mal sehen oder nicht mal wahrnehmen kannst, wie willst du dann beurteilen, dass Gott hier seine Finger im Spiel hat? Nikodemus, damit du Gott und sein Reich erkennst, musst du von Neuem geboren werden. Dann redet der Nikodemus wieder und sagt er, aber das geht ja gar nicht. Ich kann doch nicht nochmal geboren werden. Es geht doch nicht nochmal mit Schwangerschaft und Geburt und meine Mutter und so. Und allein schon dieser Gedanke ist verstörend, finde ich. Aber dann antwortet Jesus, ich sage dir, Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jesus sagt, nein, Nikodemus, diese Wiedergeburt, die hat nichts mit unserer Mama zu tun, sondern mit Gottes Geist. Und dann erklärt er das. Er sagt, jeder Mensch wird natürlich geboren. Jeder Mensch hat seine Geburt hinter sich. Sonst würde es uns ja nicht geben, oder? Das ist die Grundvoraussetzung für unsere Existenz. Und nachdem wir auf die Welt gekommen sind, leben wir nun in diesem physikalischen Körper, den wir haben. Und das nennt Jesus hier in Vers 6, wir leben im Fleisch. Er sagt, von Fleisch wird Fleisch geboren. Was er damit meint, Menschen gebären Menschen. Und das heißt, Wasser und Fleisch redet in dem Sinn vom Gleichen. Es bezeichnet das Gleiche. Es bezeichnet unseren menschlichen Körper. Wenn wir uns daran erinnern, zu unserem Leben, für unser Leben im Fleisch, in diesen Worten, haben wir nichts beigetragen. Unsere Eltern haben uns das Leben gespendet. Da war ein Same und eine Eizelle und dann hat es miteinander gefunkt. Unsere Mutter hat uns ausgetragen und letztlich geboren. Aber all diese Dinge sind in kompletter Abhängigkeit von anderen Menschen passiert. Es ist nicht durch unseren eigenen Willen, dass wir auf die Welt gekommen sind, sondern durch den Willen unserer Eltern. Ultimativ Gottes Wille, weil er ist der Geber von allem Leben. Aber das ist dieser erste Teil, nämlich das fleischliche Leben, unsere natürliche Existenz, von der Jesus hier redet. Jetzt sagt Jesus aber auch, Teil von Gottes Reich kann man nur werden, wenn man auch noch vom Geist neues Leben bekommen hat. Und das ist dieser Teil, den Jesus als Wiedergeburt bezeichnet. Unser altes Leben ist nicht einfach weg, sondern es hat eine neue Dimension dazu erhalten. Und ohne diese neue Dimension können wir nicht Teil von Gottes Reich sein. Jetzt meldet sich der Nikodemus nochmal zu Wort. Diesmal sehr kurz, wird immer kürzer. Er ist komplett überfordert und sagt, wie soll das gehen? Und jetzt erklärt Jesus den letzten Teil. Er sagt, unser menschliches Leben beinhaltet mehr als nur die irdischen Dinge. Unser menschliches Leben beinhaltet mehr als nur die Dinge, die vor Augen sind. Und gleich wie bei unserer menschlichen Entstehung, bei unserer Geburt, gleich wie wir da in kompletter Abhängigkeit von anderen standen, stehen wir auch in dieser geistlichen Geburt in kompletter Abhängigkeit von jemand anderem, nämlich von Gott selbst. Gott allein gibt dieses geistliche Leben, dieses neue Leben, dieses ewige Leben. Und alles, was wir Menschen tun können, ist Glauben. Wir können darauf vertrauen, dass es stimmt, was Jesus hier sagt. Wir können seine Worte ernst nehmen. Wir können unsere Lebenshoffnung auf ihn setzen, daran glauben, dass er uns ewiges Leben gibt. Aber was meint Jesus überhaupt damit, wenn er sagt, wir Menschen brauchen eine Wiedergeburt, um Gottes Reich zu sehen oder zu erfahren? Oder in Vers 5 dann, wir brauchen eine neue Geburt, um einzugehen in Gottes Reich. Was hat es mit diesem Reich Gottes auf sich? Wenn Gott uns neues Leben gibt, dann kommt zu unserem Leben eine neue Dimension dazu. Auf der einen Seite bleiben die Umstände gleich oder viele davon zumindest, aber es kommt eine neue Ebene in unser Leben hinein. Und das ist eine Fülle und eine Freude, die übernatürlich sind. Ist auch schwierig zu beschreiben. Es kommt was Neues mit dazu. Es ist aber auch eine Entwicklung von unserem Wesen, von unserem alten Wesen, von unserem Charakter. Und das führt dann dazu, dass wir eine neue Perspektive bekommen, dass wir eine neue Wahrnehmung gewinnen. Und genau das meint Jesus hier, wenn er sagt, nur mit Gottes Geist, mit diesem neuen Leben nämlich, können wir sehen, was Gott tut. Wir können plötzlich Gottes Reich erkennen. Wir bekommen sowas wie neue Augen. Unsere Perspektive wird verändert. Wir finden ein super Beispiel hier, später im Abschnitt, Vers 27 nämlich. Und zwar sagt da der Johannes der Täufer, ich drehe mich immer weniger um mich selbst und immer mehr um Gottes Prioritäten und das ist gut und richtig so. Er sagt, Gott muss wachsen und ich nehme ab. Genau das passiert hier. Das klingt vielleicht im ersten Moment wie ein Verlust. Wir werden immer unwichtiger, aber in Wirklichkeit ist eine riesengroße Befreiung. Weil wenn wir miterleben, wie und was Gott tut, dann geht das mit einer Freude und mit einem Staunen und mit einer Dankbarkeit einher, die wir uns nicht geben können in dieser Welt. Und je länger und je mehr wir erkennen, also je mehr wir sehen, wie Gott sein Reich baut, erkennen wir auch, wie viel besser Gott ist als wir selbst und wie gut wir bei ihm aufgehoben sind. So viel besser, wie wenn wir auf uns selbst gestellt sind. Das bedeutet nicht, dass wir plötzlich losgelöst sind von diesem Leben und nur noch geistliche Wesen sind. Wir werden keine Engelwesen, sondern wir sind und wir bleiben Menschen. Und das ist gut so. Und darum sagt Jesus hier, wir sind aus Wasser und Geist geboren. Wir sind physikalische, fleischliche Menschen, Wasser, und gleichzeitig sind wir aber auch mit Gottes Heiligen Geist erfüllt, neu gemacht. Und das hat dann in weiterer Folge Auswirkungen auf das Hier und Jetzt, weil Gottes Reich ist überall. Und auch wenn wir vieles noch nicht sehen können davon, weil wir immer noch, obwohl wir neues Leben bekommen haben, in so mancherlei Hinsicht geistlich blind sind, ist sein Reich Realität. Und es hat Auswirkungen auf unser Leben. Aber es hat nicht nur Auswirkungen auf mein persönliches Wohlbefinden, auf meine persönliche Fülle und meine persönliche Freude, sondern es hat auch Auswirkungen auf unser Umfeld. Wir haben neues Leben bekommen, wir selbst. Und gleichzeitig sind wir aber dadurch zu Lebensspendern geworden und somit setzen wir aktiv Gottes Reich um. Da gibt es noch mehr dazu im Kapitel 7, da geht Jesus darauf ein, wie aus unserem neuen Leben diese Ströme des lebendigen Wassers fließen. Es hat aber auch noch viel gravierendere Auswirkungen auf unsere Zukunft, nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern auch auf unsere Zukunft. Es wird nämlich der Moment kommen, wo wir Gottes Reich ohne jede Einschränkung erkennen werden. Und zwar, wenn wir dieses Leben hier verlassen. In Gottes Reich eingehen, ewiges Leben zu bekommen und in den Himmel zu gehen, das sind alles Begriffe, alles Konzepte, die eigentlich synonym sind. Das heißt, die beschreiben alle das gleiche Ding. Wenn deine Vorstellung jetzt vom Himmel davon handelt, dass du die Ewigkeit damit verbringst, also die Ewigkeit ist ja die Zeit, wo nie aufhört, dass du die Ewigkeit damit verbringst, Harfe spielend von Wolke zu fliegen, dann lass dir sagen, Gott gibt hier ganz, ganz eine andere Perspektive. Wir sehen in dieser Welt bereits so viel Schönes, so viel Gutes, das Gott gemacht hat und mit dem er uns Menschen hier und jetzt beschenkt hat. Ich glaube, die annäherndste Vorstellung an den Himmel ist, wenn wir alles Gute in dieser Welt zusammennehmen, zusammensammeln. Wenn du deinen schönsten, erfüllendsten Beziehungsmoment hernimmst. Wenn du dieses wohlklingendste Lied hernimmst, das du je gehört hast. Wenn du den herrlichsten Moment in der Natur hernimmst, den du jemals erlebt hast. Wenn du an die größte Erleichterung in deinem Leben denkst. Wenn du an deinen überwältigendsten Glücksmoment denkst, wenn du an das beste Essen in deinem Leben denkst, wenn du an das schönste Auto in deinem Leben denkst, an das coolste Handy, was auch immer. Alle guten Dinge in diesem Leben, was auch immer gut für dich ist, das zusammennehmen und dann wird das noch um ein Vielfaches übertrumpft werden im Himmel, weil da nicht nur Dinge auf uns warten, sondern Gott selbst. Bereits jetzt in dieser Welt ist Gott der Ursprung von allem Schönen, von allen Glücksmomenten. Aber im Himmel wird uns das in voller Deutlichkeit bewusst werden. In der Offenbarung heißt es, im Himmel wird es keine Sonne geben, weil Gott selbst leuchtet. Es braucht die Sonne nicht mehr. In dieser Welt funktioniert nichts ohne Sonne. Sonne ist die Quelle von allem Leben. Ohne Sonne kann nichts existieren. Aber im Himmel braucht es das nicht mehr, weil Gott selbst leuchtet, weil Gott selbst das Leben ist, das sich ausbreitet in alles, was in seiner Umgebung ist. Gottes Gegenwart ist die Quelle des Lebens. Das ist Gottes Reich oder ewiges Leben oder der Himmel. Du kannst dir den Begriff aussuchen, der dir am besten gefällt, weil sie beschreiben alle das Gleiche. Und du kannst auch Teil davon sein. Jetzt heißt es aber in unserem Abschnitt, dass wir Menschen von Neuem geboren sein müssen, um in Gottes Himmelreich eingehen zu können. Und da drängt sich die Frage auf, was ist denn, wenn ich nicht von Neuem geboren werde? Und das ist der Grund, warum Jesus dieses gesamte Konzept überhaupt erklärt. Weil wenn wir dieses Leben von oben nicht bekommen, dann bleibt nur noch eines übrig, und das ist der Tod. Das Gegenstück vom ewigen Leben ist der ewige Tod. Das heißt, nach diesem Leben existiert jeder Mensch weiter. Und so wie die Wiedergeborenen, in diesen Begriffen, diese unübertreffliche Fülle des Lebens erfahren in der Zukunft, so bleibt für die, die nicht glauben, Gottes Zorn übrig. So heißt es in Vers 36. Und das ist eine total traurige, dramatische Vorstellung. Stell dir mal vor, alles Gute in deinem Leben wäre plötzlich weg. Und alles Schlechte in deinem Leben würde noch viel, viel mehr und viel, viel schlimmer, und das ständig, ohne jemals aufzuhören. Das ist die Realität, wenn Gottes Gegenwart komplett fehlt, wenn Gott komplett abwesend ist, wenn das Leben fehlt. Jesus vergleicht das mit Finsternis ohne jedes Licht. Und auch diese Realität sehen wir in diesem Leben. Zum Beispiel, wenn es Krieg gibt. Aktuell diese ganzen Berichte aus den Flüchtlingslagern. Oder einfach jedes Mal, wenn jemand stirbt. Wir sehen in dieser Welt und in diesem Leben eine Vorschau auf den Himmel. Mit all den schönen Seiten des Lebens, die wir erleben dürfen. Aber wir sehen in diesem Leben auch eine Vorschau auf die Hölle. Und was Jesus sagt, ist, dass ein Leben mit Gott beginnt jetzt, vielleicht heute für dich. Und es dauert nach diesem Leben für die ganze Ewigkeit. Was Jesus aber auch sagt, ein Leben ohne Gott beginnt auch hier, in dieser Lebzeit. Und auch das dauert eine Ewigkeit. Und deshalb ist hier in diesem Leben Entscheidungszeit. Jesus ist dem Nikodemus dermaßen überlegen, dass in dieser Unterhaltung vielleicht der Eindruck entsteht, dass Nikodemus Lampe nicht ganz so hell leuchtet, könnte man vielleicht sagen, oder? Aber das stimmt nicht. Nikodemus ist ein wahnsinnig schlauer Fuchs, sonst wäre er nicht der Lehrer Israels, wie Jesus ihn nennt. Nikodemus ist aber nicht nur intellektuell stark, durch seinen Status und auch wie die Pharisäer gelebt haben, muss er einen enorm hohen moralischen Standard gehabt haben. Ich weiß nicht, wo du dich einordnest zwischen Sünder und Heiligem, aber ich bin mir ganz sicher, dass Nikodemus einen höheren moralischen Standard hatte als ich und du. Und Jesus sagt jetzt zu ihm und zu uns, Nikodemus, die Bedingungen für Gottes Himmelreich sind nicht ein makelloser Lebenswandel, gute Werke oder sonstige Anstrengungen, sondern wie bei einer natürlichen Geburt muss Gott uns neu machen, unabhängig von dem, was wir dazu beitragen können. Alles, was wir tun können, ist glauben, Jesus zu vertrauen. Er ist gekommen, um Sünde wegzunehmen und uns ewiges Leben zu schenken. Vielleicht denkst du dir hier, diese Mythen, diese Märchen von Himmel und Hölle, die sind doch wirklich veraltet. Und Jesus hat sicher viele gute Dinge getan und gesagt, aber offensichtlich ist er fürs 21. Jahrhundert nicht so ganz informiert. Und du hast recht, wenn Jesus nur ein guter Geschichtenerzähler wäre, dann wäre dieses Konzept von ewigem Leben und ewigem Tod, von Himmel und Hölle wirklich nicht relevant. Dann müssten wir das nicht ernst nehmen. Deshalb stellt sich die Frage, warum sollen wir Jesus zuhören? weil Jesus anders ist. Jesus ist anders als alle anderen Menschen. Jesus' Dimension ist nicht so begrenzt wie die von uns restlichen Menschen. Unser Anfang war unsere Empfängnis bzw. unsere Geburt und jetzt stehen wir ja mitten im Leben. Aber mit Jesus hat es nicht erst bei seiner Geburt begonnen. Es heißt, er war schon davor. Er war im Himmel. Und jetzt hat Gott ihn in diese Welt gesandt, damit genau dieses Höllenszenario nicht passieren muss. Nämlich damit wir Menschen gerettet werden. Das heißt im Vers 17. Und das bedeutet, dass Jesus mit einer ganz, ganz anderen Perspektive auftritt als jeder von uns Menschen sonst. Er war im Himmel und er ist auf diese Erde gekommen. Er bezeugt uns, was er im Himmel selbst gesehen und selbst gehört hat. Das steht im Vers 32. Ich kann euch sagen, wie es in Wolfurt aussieht. Ein wunderbarer Ort. Ich wohne da nämlich. Wir haben einen wunderschönen Wald. Da kann man super spazieren gehen, wandern gehen, Mountainbiken gehen. Wir haben eine atemberaubende Bregenzer Ach. Super zum Baden im Sommer. Schön schattig. Wir haben einen super Güterbahnhof. Der ist fast so eine zentrale Logistikschnittstelle wie der Rotterdamer Hafen. Zentral für Europa. Ich weiß, was es in Wolfurt gibt, weil ich habe es gesehen und ich habe es erlebt. Was ich euch nicht sagen kann, ist, wie es im kleinen Walsertal aussieht. Weil da war ich noch nie. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Aber was ich euch schon gar nicht sagen kann, ist, wie es im Himmel aussieht. Aber das kann keiner von uns. Außer einem. Dem, der bereits dort war. Und das ist Jesus. Und er ist extra deshalb auf diese Erde gekommen, um uns Menschen davon zu erzählen. Sodass wir Menschen informiert werden. Und dass wir diese Gelegenheit haben, seinen Worten zu glauben und durch sein übernatürliches Wirken von oben herab neues, ewiges Leben bekommen. Das Problem ist nur folgendes. Um das herauszufinden, dass das wahr ist, was Jesus hier sagt, musst du dich darauf einlassen. Du kannst dein Urteil nicht auf Distanz fällen. Der einzige Weg ist zu glauben. Quasi Jesus ein Vorvertrauen zu geben. Nikodemus hat die Wunderzeichen von Jesus gesehen, aber er blieb skeptisch. Aber dann hat er sich auf die Reise gemacht, hat sich mit Jesus getroffen, bei Jesus selbst nachgeforscht, diese Unterhaltung aus Johannes 3. Aber dann lesen wir noch zweimal von ihm in der Bibel, und zwar im Kapitel 7. Da setzt er sich dafür ein, dass die anderen Jesus nicht vorverurteilen. Und dann lesen wir nochmal von ihm im Kapitel 19, da beteiligt er sich an seiner Beerdigung. Das sind beides Ereignisse, beides Taten von Nikodemus, die sein Wohlwollen Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir glauben? Wollen wir Jesus dieses Vorvertrauen schenken, aufgrund diesem sorgfältigen Zeugnisses, wo der Johannes hier aufgeschrieben hat? Und ich kann nur sagen, ich habe es getan und es hat sich bewahrheitet. Jesus spricht die Wahrheit. Das neue Leben mit dieser neuen Perspektive ist real und ich will es um nichts in der Welt wiederhergeben. Und mit mir gibt es Millionen von Menschen, die über die letzten 2000 Jahre das für sich in Anspruch genommen haben und erfahren haben, dass es wahr ist. In Vers 33 heißt es, wer Jesus Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass es wahr ist. Vielleicht macht dich dieses Reden über Himmel und Hölle ein bisschen nervös. Vielleicht empfindest du das als Angstmache oder Manipulation. Und ich kann dir nur in aller Aufrichtigkeit sagen, das ist ganz sicher nicht meine Absicht. Und schon gar nicht die von Jesus. Diese Botschaft vom ewigen Himmelreich ist keine Botschaft der Angst, sondern ist eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft der Freude. Ich glaube, du hast ein Gespür dafür, dass diese 80 Jahre hier mehr oder weniger auf der Welt nicht alles sein können. Und ich glaube, du siehst auch, dass diese Welt zwar viel Schönes beinhaltet, aber weit weg von perfekt ist. Und dass diese Sehnsucht nach einem perfekten Ort, wo das Leben blüht und wo der Tod keinen Platz hat, in deinem Herzen schlägt. Das ist der Grund, warum Gott selbst den Himmel verlassen hat, um uns Menschen hier zu begegnen. Um uns nämlich zu sagen, dass diese perfekte Welt nicht nur ein Wunschtraum ist, sondern Realität. Es ist Gottes Liebe zu uns Menschen, seine Handreichung uns gegenüber, auf dass wir neues Leben erhalten, und zwar Leben in Fülle, jetzt und hier bis in alle Ewigkeit. Ich wage mich zu behaupten, bei allem, was du bisher im Leben gelernt hast, ist das hier das Entscheidendste. Gott hat uns Menschen, dich und mich, so sehr geliebt, dass er selbst in diese Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich bete dafür, dass diese Worte nachwirken und du ebenso neues Leben bekommst. Reinhard wird uns durch die nächsten Lieder durchleiten. Wir können mit ihm singen. Das erste Lied heißt "Groß ist der Herr, ihm gebührt unser Lob". Und bevor wir singen, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns Menschen lieb hast, dass wir dir so wichtig sind, obwohl wir so klein sind, so vergänglich sind. Und ich danke dir, dass du selbst deinen Sohn in die Welt geschickt hast, du selbst in diese Welt gekommen bist, Jesus, um uns aufzuzeigen, welchen Weg wir einschlagen können und müssen, um eine vollkommene Ewigkeit zu erleben. Himmlischer Vater, du weißt auch, wer heute Morgen zuhört. Du kennst jeden durch und durch. Du kennst jeden Menschen, jeden von uns. Und so möchte ich dich bitten, dass dein Wort einschlägt, dein Wort Herzen bewegt und dass du heute Morgen neues Leben schenkst durch deinen Heiligen Geist von oben. Ein Leben, das nie endet, ein ewiges Leben. Danke, dass du das machst in deiner Güte, dass du zu uns schaust und wir bei dir gut aufgehoben sind.